Am 1. Februar 2012 kam es in einem Spiel zwischen den ägyptischen Clubs Al Ahly und Al Masry zu heftigen Krawallen, bei welchen 74 Menschen getötet und über 1000 Menschen verletzt wurden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo den Schlaf nicht ein Emote von Uwe Rösler kriegen, Mike Werner.
Moin auch von meiner Seite. Den Fakt kannte ich schon. Also ich wusste, dass das passiert ist damals.
Okay.
Und ein ähnliches Spiel hatten wir jetzt auch am Freitag.
Ich wollte gerade sagen.
Alter Schwede, ey, das ist schon wieder ein Intro aus der Hölle. Wie geht's dir?
Ganz okay eigentlich. Ist gerade wenig passiert. Ich habe Kartenspiele für mich entdeckt.
Weiß ich nicht. Bin nicht so der Kartenspieler-Fan.
Ja, kann ich verstehen. Wir hatten jetzt brasilianischen Besuch bei uns die letzte Woche und da muss man ja auch das schöne Braunschweig zeigen und wir sind dann irgendwann in einem Irish Pub gewesen, wo auch Karaoke war.
Und ich weiß, wo ihr wart.
Ja, dann natürlich, es gibt nur, glaube ich, einen. Und da haben wir dann irgendwie, kamen wir darauf, also ich hasse eigentlich Kartenspiele, weil das halt so die Stimmung kaputt macht und du musst es erklären, es ist übertrieben kompliziert und das ist alles scheiße. Aber dann wurde mir das Kartenspiel Lügen präsentiert und das ist eins der witzigsten Kartenspiele, die ich seit Ewigkeiten, glaube ich, gespielt habe. Weil es ist einfach, du musst eigentlich aufpassen, ist aber auch irgendwie nicht so ganz schlimm, wenn du nicht aufpasst und es ist sehr, sehr witzig. Und das haben wir, glaube ich, fast 4 oder 5 Stunden gespielt. Und das ist, glaube ich, das mit einzige Kartenspiel, was ich hier mal empfehlen könnte.
Ja, bei mir, der Lügen habe ich, glaube ich, mal gespielt. Ich habe es aber vergessen, wie es funktioniert. Ansonsten Uno geht auch immer noch. Aber sonst, ja, was denn? Aber sonst finde ich es viel entspannter, sich einfach zu unterhalten und beim Kartenspiel kannst du dich ja meistens dann auch nicht mehr richtig unterhalten, weil du ja irgendwie auch fokussiert sein musst auf, oh, hat der jetzt die Karte, jetzt muss ich das legen, damit man halt gewinnt, aber ich bin da nicht so der Fan von.
Ja, kann ich verstehen. Ich musste gerade lachen, weil Uno, wenn so ein Erwachsener sagt, dass er Uno mag, das klingt für mich so, wie heißt dieses Kartenspiel, wenn man diese Glocke hat und diese zwei gleichen, weiß nicht, du musst immer so Orange legen. Ist das Halligalli?
Ich glaube,
ja. Wo dann so auf die Glocke hauen musst. Das hat für mich den gleichen Vibe. Das ist so ein Kinderkartenspiel. Also mein Lieblingsbuch ist Emi und die Detektive. Das sagt ja kein Mensch.
Nee, nicht wirklich. Ja, bei mir ansonsten ist alles gut soweit hier in Südamerika. Ich bin umgezogen, ich wohne jetzt im Hotel. Über Kontakte reingekommen zu einem ganz, ganz okayen Preis. Der Preis für das, was es hier ist schon sehr gut. Und ja, deshalb wohne ich jetzt nicht mehr in meinem Schuhkarton, was auf jeden Fall ein Upgrade ist. Das Problem ist, ich habe jetzt hier eine Straße vor mir. Ich bin im 7. Stock, aber die Straße ist relativ laut. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme ab und zu mal hören wird. Ich hoffe, dass es nicht so störend ist. Aber wir können es jetzt nicht ändern.
Ja. Und ansonsten. Du lebst eigentlich wie so ein Leihspieler, ne?
Ja, genau. Wie so ein Leihspieler.
Ein halbes Jahr jetzt im Hotelleben. Wie ist so der erste Eindruck, wenn man wirklich weiß, man muss jetzt hier so einen Monat oder zwei drinne ausharren?
Ausharren ist das falsche Wort. Also im anderen Zimmer, wo ich war, das war ja das über Airbnb gemietet, das war Ausharren, weil da konnte ich mich wirklich nicht umdrehen und da ist es so schnell unordentlich geworden, weil du natürlich auch irgendwie alles von der einen Seite zur anderen räumen musst, um da irgendwie Platz zu haben. Dann liegt immer alles auf dem Bett oder auf dem Stuhl oder auf dem kleinen Schreibtisch und hier ist schon entspannt jetzt. Also Zimmerservice. Du kommst auf einmal von der Arbeit wieder, auf einmal ist der Müll ausgetauscht, das ist schon nicht schlecht.
Das ist wie wieder zu Hause bei Mutter wohnen. Ne?
Nee.
Das war, ja, gut. Wie viele Sterne hat dein Hotel?
Keine Ahnung, müsste ich mal nachgucken.
Gibt es ja Unterschied zwischen europäischen und lateinamerikanischen Sternen?
Mit Sicherheit gibt es Unterschiede. Ich weiß nicht, wenn das hier jetzt... Aus kolumbianischer Sicht sind das vielleicht 4, würde ich so einschätzen. Ich bin mir aber nicht sicher, ich guck mal nach.
Na gut. Ja, sonst, zweite Liga war auch dieses Wochenende, nur halt meistens nicht im Duell gegeneinander, außer so ein paar Vereinzelte, sondern es stand ja der DFB-Pokal an. Und wie ist so, wir nehmen hier am Montag auf, es sind noch so ein paar egale Spiele übrig. Wie für deinen Eindruck vom DFB-Pokal?
Ich habe so ein paar Punkte mir rausgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Ich finde, erstmal ist es eigentlich wieder ein cooler Wettbewerb. Es sind aber gefühlt weniger diese richtigen Amateurvereine drin. Ja. Es kommt mir, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber so dieses Westfalia Rühnern oder dieses, was wo Mainz gegen gespielt hat, so diese, da gibt's nicht mehr so viele von. Das sind gefühlt alles Drittligisten.
Ja.
Und die Viertligisten sind dann Aue und Halle und so, die fühlen sich dann auch wie Drittligisten an.
Ja, ich gegen wen spielt denn Dortmund nochmal? Ist das, ich weiß nicht mehr, was das für ein Verein war.
Fragst mich, gegen wen Dortmund spielt, keine Ahnung. Die spielen ja, aber erst Dortmund in einem Monat oder so wegen.
Ja, ja, aber Dortmund hatte, glaube ich, so einen recht amateurigen.
Ach so, Verein, ja. HEBC Hamburg.
Ja, sowas. Aber sowas braucht man dann, ne? Oder Paloma. Paloma
ist USC auch nicht Paloma, immer. Ja, aber ich glaube, die haben, wahrscheinlich haben die sogar das Landespokalfinale gegeneinander gespielt. Ja, Hemeling natürlich noch aus Bremer Sicht. War auch klar, dass die da irgendwas mit neuen Gegentoren kriegen werden gegen Hannover.
Ja. Eintracht Trier.
Eintracht Trier ist auch immer dabei gefühlt.
Stimmt eigentlich.
Ja. Dann habe ich aber den nächsten Punkt. Erst, also für die Amateurvereine, spielt bitte auf euren Sportplätzen, wirklich. Ich finde das so langweilig, wenn dann ein Lüneburger SK da irgendwie auf St. Pauli spielt und Schott Mainz spielt auf einmal in dem Mainz 05 Stadion. Das ist doch langweilig.
Ich möchte sehen, dass Werder Bremen auf Kunstrasen spielen muss.
Ja, genau, vor allem, das ist doch für dich der größere Heimvorteil, der wenn du da auf,
Vorteil.
Klar machst du deinen Platz so gut, wie es geht, aber ich meine, so ein Dorfplatz wird halt, der hat eine gewisse Decke an Level, was man erreichen kann. Der ist ja im Vergleich zum Bundesliga-Rasen immer noch schlecht. Und ich find's viel geiler, wenn man mal so nach Österreich guckt oder so, oder in die Schweiz, wenn die da auf irgendeinem Sportplatz spielen und dann steht da Basel hinter so einer Balustrade.
Ja.
Das ist doch geil. Und irgendwie, finde ich, verliert das immer seinen Charme, auch aus Bundesliga-Sicht, wenn man da hinreist. Ich meine, du siehst ja als Bundesliga-Verein sowieso immer nur die gleichen 15 Auswärtsblöcke. Dann ist es doch auch mal eine nette Abwechslung, auf irgendein Dorf zu fahren. Ist doch irgendwie, finde ich, viel entspannter oder viel witziger dann auch.
Ja, es ist dieses Fußballromantische, was dann irgendwann durchkommt.
Klar, ab der 60. ist das Bier dann leer oder so. Und
ja, genau, solche Sachen. Eine Bratwurst kostet 2,50 oder 2 Euro. Also da ist das Leben noch gut. Dann zwei Sachen. Erstmal VAR. Das Spiel ist einfach schneller. Also es ist ja faktisch einfach so. Ich habe auch einfach vergessen, dass es ihn gibt in diesen zwei Tagen. Also ich habe mich nicht mehr drum gekümmert. Und Fabi Klos, ein so unglaublich sympathischer Moderator oder Fußballexperte nebendran, der das begleitet hat, findet viele richtige Worte, kann super Sachen einordnen, ist sehr eloquent und bringt einfach eine unglaubliche Sympathie mit.
Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, in der Expertenfunktion, hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, ist sogar mein Lieblingsexperte. Doch, ich denke schon.
Ja.
Ich weiß nicht, wen hast du da noch?
Ja, also wir sind ja jetzt mit Matuschka irgendwie sozialisiert worden.
Ja, klar, für mich zählt er gar nicht mehr als Experte, der ist einfach Teil des Ganzen. Der ist einfach, ja, steht nochmal drüber vielleicht.
Wen haben wir noch? Wir haben Terodde, aber Terodde.
Ich finde Klos am besten, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Und zum VAR muss ich dir auch zustimmen. Fand sehr angenehm zu gucken. Und natürlich hattest du jetzt auch viele Spiele, wo es jetzt nicht so relevant war, ob der VAR da ist oder nicht, weil, ja, ob das 6-0 Abseits ist oder nicht, das ist dann auch egal. Aber ich habe jetzt nicht die Szene im Kopf, wo es so richtig Diskussionen gab. Also, du hast ja durch den VAR auch viele Diskussionen, du hast auch ohne ihn manchmal Diskussionen, aber ich fand es jetzt viel angenehmer zu gucken, dass du wusstest, okay, der Ball ist jetzt drin, wir können jubeln, das Tor zählt.
Ja.
Und ich, meiner Meinung nach funktioniert es ohne den VAR besser als mit.
Ja, das ist ja so ein leidiges Thema, was uns jetzt auch immer schon begleitet. Das meinte Fabi Klos meinte, ja, man diskutiert hier immer über den VAR und jetzt bin ich mittlerweile auch bin ich schon länger der Meinung, aber ich konnte jetzt so meinen Gedanken mal richtig formen. Also wenn man die ganze Zeit über ein Produkt, was etwas besser machen soll, diskutieren muss, macht es dann besser? Also, nee. Weißt du, wenn man die ganze Zeit, so, das ist das Problem, du, ist gerade bei dir irgendwie eine Sonneneruption oder so?
Ich werde hier gerade übel geblendet von der Sonne.
Also, Mike ist wirklich gerade weiß geworden auf meinem Bildschirm, von einem auf den anderen Moment. Und man hat natürlich einfach ein paar Duelle drin gehabt, die Fußballpuristen schon viel gegeben hat, direkt mal Freitagabend, um jetzt mal so ein bisschen ins, in Anführungszeichen, spielerische überzuleiten.
Gehen wir direkt damit rein? Okay.
Ja, also wir können auch über das 0-11 gegen St. Tönnies und Frankfurt reden, aber ich glaube...
Das fand ich geil, als ich drauf geguckt habe, das war nämlich während meiner Arbeitszeit. Mhm. Ich habe so ein bisschen Präsentation gerade gebaut, da kann man nebenbei einen Audio-Stream, denke ich, schon hören. Gucke ich bei FODMOB einmal rein auf Ergebnisse, auf einmal steht da 45:0-9. Ich war sehr abgeholt.
Ich war Freitag noch ein bisschen unterwegs und dann sehe ich, kam erst spät nach Hause und dann habe ich bei Mannheim Lautern, um jetzt ins Spiel reinzukommen, habe ich irgendwann gesehen, dass da UB stand und ich wusste nicht, was UB ist und habe natürlich reingeguckt und dann stand da, weiß ich, Unterbrechung und da dachte ich schon, okay, da muss irgendwas passiert sein. Habe dann eingeschaltet und sehe erstmal, dass das Waidhofer Stadion erstmal umfunktioniert wurde zu einer kleinen Reithalle. Mit, es war wirklich wow. Es war wirklich Südwestderby on its peak. Und das muss ich jetzt einfach, also von vorne bis hinten, erstmal zwei grandiose Choreos. Auf lauterer Seite, die, ich glaube, Mannheim abreißen. Ja. Und auf Mannheimer Seite, die den Teufel töten. Das sind so martialische Choreos, die mich schon ein bisschen abholen.
Ist genau das Richtige für ein Derby.
Genau.
Ist genau das Richtige, was ich im Derby sehen will. Das ist noch, das ist jetzt nicht irgendeine Beleidigung einfach hingehauen an den Zaun, aber ist einfach ein Motiv, was sich ganz klar gegen den Gegner richtet, was den Gegner auch provozieren soll. Ist genau das, was der Derby-Choreo sein soll, meiner Meinung nach. Und ja. Du hast den Blocksturm noch nicht benannt von Lautern.
Stimmt, ja.
Aber schon grenzwertig. Vielleicht. Also, ich sag mal, Blockstürme hat man ja schon mal gesehen. Aber ja gut, ob die Pyros dann direkt auf den Rasen müssen, weiß ich auch nicht. Gut, aber es gab noch ein, zwei andere Themen. Es war so ein klassisches Derby, wo du wusstest, okay, die haben sich jetzt hier seit 6 Jahren nicht gesehen. Da ist richtig, richtig Dampf drauf. Also bei uns mit Niedersachsen-Derby ist auch intensiv. Aber du merkst jetzt schon, dass es so die letzten 2-3 Jahre Gewohnheit ist, dass man halt zweimal gegeneinander spielt, da ist ein bisschen mehr Routine drin. Ist jetzt nicht mehr dieses ganz, ganz große Kribbeln da, wie jetzt bei dem Spiel, wo du ja auch weißt, okay, es gibt halt auch kein Rückspiel, ne? Es gibt nur dieses eine Spiel und wenn Mannheim jetzt nicht irgendwann aufsteigt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Lautern runtergeht, ist recht gering, dann gibt's das Spiel halt die nächsten 10 Jahre halt auch wieder nicht.
Ja, stimme ich dir in allen Punkten zu. Einfach etwas, was sich wirklich aufgeladen hat, hat man auch im Spiel gemerkt, da wurde eine gute Zweikampfstärke an den Tag gelegt. Gehört aber auch irgendwie dazu, wenn man viele Zweikämpfe führt, das haben wir schon so bei Lautern KSC ein bisschen gesagt, dann leidet das Spiel so ein bisschen drunter. Obwohl ich es hier gar nicht mal so schlimm fand. Also klar wurde dann vielleicht mal der Ball länger geschlagen, oder auch mal früher hat sich vom Ball getrennt, weil man gesehen hat, dass der Gegner mit 80 km/h in dich reingerutscht kommt. Aber es war noch in einem Maße, wo viel Druck drauf war, aber spielerisch trotzdem so ein bisschen was vom Laster gefallen ist.
Ja, jetzt natürlich nicht so viel, aber ein paar Chancen gab es natürlich. Ich fand, dass Mannheim es sehr gut geschafft hat, sich entweder hochzuziehen am Gegner oder den Gegner runterzuziehen. Also es war dann irgendwie ein sehr ausgeglichenes Spiel, einfach mit Chancen auf beiden Seiten, weil ich schon fand, dass Mannheim die etwas besseren hatte in der ersten Halbzeit, wobei man natürlich den Pfostenschuss von Tasemeta nicht unterschlagen darf, aber diese eine Szene, das war der zweite Abschluss, glaube ich, wo der Schuss abgefälscht wird und Kral echt Glück hat, dass er da quasi abgeschossen wird. Ja. Es gab da so ein, zwei Momente auch in der zweiten Halbzeit noch, wo mit ein bisschen mehr Glück Mannheim da auch in Führung gehen kann.
Ja, würde ich auch sagen. Lauter hat sich so ein bisschen schwer getan nach vorne. Wer dann aber später auch nochmal wichtig wird, aber auch wirklich das Offensivspiel der Lautre belebt hat, war einfach Kanate. Dem hat man angemerkt, der hat Bock, hier heute Man of the Match zu werden, der hat Bock, dieses Spiel hier mitzuentscheiden. Und wer mir auch sehr gut gefallen hat, hat ja Lautern von Newcastle geholt, nämlich Alex Murphy, Linksverteidiger. Unglaublich geiles Profil, also 1,88 groß als offensiv denkender Linksverteidiger. Und da hat man einfach gemerkt, der hat schon mal höher gespielt. Also da waren Touches dabei, da waren Kontakte dabei, der war unglaublich sauber. In so einem Spiel vor allem. Genau, und in den ersten 90 Minuten passiert noch nichts, also es fällt kein Tor. Was dann aber passiert, ist dann, dass mit Verlängerungspfiff eine Rudelbildung losgeht, die schon von Marlon Ritter provoziert wurde, muss man sagen, der das dann alles ausartet. Marlon Ritter wurde, glaube ich, noch mit einem Becher beworfen, wo ich auch schon gesehen habe, dass es dafür Spielerbrüche gab. Und diese Rudelbildung hatte dann zur Folge, dass sich Teile der beider Kurven sich gesagt haben, gut, wir gucken uns das mal ein bisschen aus der Nähe an. Und haben dann ja die Balustraden kaputt getreten und waren dann kurz vor Spielfeldeindrang.
Ja, es gab ja noch sehr, sehr viel in dieser Szene passiert. Also Ritter,
ja,
in Rittermanier baut sich ein bisschen vorm Gegner auf. Also die Mannheimer nehmen das aber auch dankend an. Also die haben da auch Bock drauf. Ist jetzt nicht so, dass das nur von Ritter ausgeht. Ja. Dann gab es den Becherwurf, wo Ritter ja getroffen wurde. Da musste ich immer an den Bochumer Tor, war das Dreves damals gegen Union mit dem Feuerzeug, wo er da so ein bisschen gestriffen wurde und da wird ein Theater draus gemacht und hier steht Ritter irgendwie 2 Sekunden später wieder auf, okay. Dann gab es natürlich noch die Raketen von Lautern in die Familienblöcke, was natürlich gar nicht geht.
Ja.
Und das war dann, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das war, glaube ich, auch so ein Auslöser für ein paar vereinzelte Mannheimer, über den Zaun zu gehen oder in den Innenraum einzudringen, wo ich mich auch, da frage ich mich jedes Mal, was ist jetzt euer Plan? Da, ihr steht da mit 50 Mann, da kommen gleich 100 Polizisten rein oder noch mehr und auf der anderen Seite stehen 3500.
Ja.
Ich verstehe dann immer nicht, was da aussetzt bei manchen und das ist wirklich, das ist einfach ein Problem. Das kann man nicht gleich anders formulieren, weil, dass dieses Spiel zu Ende gespielt wird, ist eigentlich ein Skandal. Also eigentlich müsstest du so ein Spiel mal wirklich abbrechen. Und dann müssten beide Vereine haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert, müssten dann Konsequenzen zu spüren kriegen. Und dann, also anders scheint es anscheinend nicht zu funktionieren.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Polizei war dann recht schnell auf dem Rasen. An sich, wie die Polizei das geregelt hat, würde ich sagen, ist im größten Teil nachvollziehbar. Also sie müssen so reagieren, sie machen einen Spalier, kommen da, auch wenn der Einsatz Pferden und Hunden, halten wir, glaube ich, beide nicht so viel davon. Aber gut. Und dann das Einzige, was wir jetzt so mitbekommen haben, was man der Polizei dann vorwerfen könnte, ist dann unnötiger Pfeffereinsatz einfach nochmal. Also so, ja, nachdem der große Teil oder eigentlich fast alle wieder in den Blöcken waren, da nochmal Pfeffer reinzujagen.
Ja, das Problem, was ich mit Pfeffer halt habe, ist, dass du halt immer Unbeteiligte triffst. Es ist einfach immer so, weil du kannst es nicht so gezielt einsetzen, weil das hat natürlich irgendwie einen Streueffekt und dieses Zeug ist auch einfach brutal.
Ja, ich habe letztens nochmal mit einer Polizistin geredet. Da war es Polizeidirektion Hamburg. Wir haben einfach so ein bisschen diskutiert und sie meinte, das große Problem, was ich glaube viele Polizisten in Deutschland dann auch haben, sie haben halt als milderes Mittel der Wahl haben sie halt das Pfefferspray und danach kommt meistens schon direkt die Pistole. Und es gibt halt nichts dazwischen, zwischen Hand, Pfeffer und Pistole. Und dieser Sprung von Pfeffer auf Pistole ist halt sehr extrem. Aber es muss auch irgendwie, du kannst nicht ins 1-gegen-1 oder so gehen als Polizist.
Nein.
Also du kannst wieder auch nicht kloppen. Das funktioniert einfach nicht. Pfeffer ist natürlich dann einfach insofern gut, in Anführungszeichen, dass man halt eine große Menge wahrscheinlich bewegt bekommt. Man kriegt sie aber halt auch leider aufgescheucht und nervös und das ist meistens dann kein gutes Zeichen. All in all muss man aber auch sagen, hier jetzt der Polizei groß was vorzuwerfen.
Auf gar keinen Fall.
Das ich will, macht gar keinen Sinn,
was, ich will keinem Polizisten nein. was vorwerfen. Eher den beiden Fanlagern, dass,
ja.
dass man sich wieder nicht im Griff hat und dass man wieder Futter für die Kritiker gibt. Dass man es wieder, man macht es ja für sich selbst kaputt, man macht es auch für alle anderen Fanszenen kaputt.
Mhm.
Und das ist einfach so traurig, dass da einfach keine Entwicklung stattfindet, dass es immer wieder diese Rückfälle gibt. Und das sind auch 85 Verletzte, 35 Polizisten und 50 Fans. Ey, das geht einfach nicht. Und dieses Spiel dann, auch als Spieler, ganz ehrlich, da fliegen Raketen hin und her, da fliegen irgendwelche Sachen aufs Feld. Du spielst doch auch ganz anders. Jedes Mal, ja. wenn du in die gegnerische Kurve, du musst ja zwangsläufig mal reinlaufen, weil der Ball halt hinten in die Ecke geht. Du gehst da doch ganz anders hin. Kann mir keiner was anderes erzählen, dass das nicht im Unterbewusstsein ist. Letztendlich wird das Spiel dann weitergespielt. Und ja, Lautern hat dann schon ein bisschen mehr Druck gemacht auf das Siegtor, haben dann ein, zwei Chancen gehabt, eine Ecke, die auf der Linie geklärt wird. Und dann gibt es die eine Szene, wo Mannheim vielleicht auch ein bisschen die Körner ausgehen in der 120. Das ist dann der Doppelpass zwischen Kanate und Murphy. Und Kanate setzt das Ding dann sehr schön in die lange Ecke. Unfassbar geiler Torjubel auch. Ja. Und dann hat Lautern Mannheim nochmal die Riesenchance durch Terence Boyd, der den Ball nicht trifft. Das ist auch wieder so eine Geschichte.
Ja, das wäre.
Und dann geht das Ding
halt
1-0 aus. Und danach Interviews war ein Feuerwerk. Es war übertrieben geil, diese Interviews zu hören. Lauterns Kabine sah auch aus wie Sau danach. Also sie haben auch, ich mir auch so, Leute, ey, ihr müsst so ein bisschen Vorbildfunktion wenigstens bewahren. Wenn schon nicht die Fans, dann wenigstens ihr. Aber meinst du, Schober und Ritter werden noch Freunde?
Ich glaube nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, dass man sich da nochmal so einen schönen Schlagabtausch liefert, war schon nicht schlecht. Ich fand es auch geil, dass dann Mota, also der Trainer von Mannheim und Lieberknecht sich danach nicht die Hand gegeben haben, weil es da halt komplett Sticheleien gab. Also dieses Derby hatte alle Ups und Downs, würde ich sagen. Also hat so alles abgedeckt. Ist, glaube ich, auch ganz gut, dass das jetzt erstmal bei einer einmaligen Sache bleibt.
Ich glaube auch.
Und ich glaube auch,
ich bin schon
man hat ja,
also ja, sorry,
man hat ja den Strafenkater oder man hatte die Strafen beim Dresden-Hertha-Spiel gesehen. Ich kann mir fast vorstellen, oder es muss eigentlich in eine ähnliche Richtung gehen. Also dass dann wahrscheinlich der Mannheimer Block mal für zwei Spiele leer bleiben muss.
Ja, das ist natürlich immer die Scheiße, weil da halt einfach 98% drinstehen, die nichts gemacht haben und dann halt nicht in ihren Block können. Deshalb sehe ich es immer kritisch, aber gut, was ist die andere Option, wenn du die nicht identifiziert kriegst? Zu den Interviews nochmal, ich fand Ritters Nachtreten gegen Schober irgendwie total irgendwie witzig einfach. Hättest du den Ball weggeschlagen, wär Schalke Meister geworden. So richtig aus dem Kontext, hat überhaupt nichts mit der Sache zu tun gerade, aber
nein.
Ich trete jetzt nochmal nach. Dann auch, habt ihr das mitbekommen mit den Krawallen da? Ja, wir waren drin. Dann kamen wir raus, da lag Scheiße im 16er von den Pferden, die musste wir wegmachen. Für mich so eine Pause auch ganz gelegen. Ich konnte die Beine ein bisschen hochlegen. Oh Mann.
Der ist wirklich ein Vollassi. Irgendwie durch und durch.
Aber wenn du den mal so in Interviews hörst, ich finde den total sympathisch. Ich finde
Ritter,
find Ritter mittlerweile, ich kann ihn ab.
Ja. Sobald er gegen uns spielt, glaube ich, nicht mehr.
Nein, dann nicht, aber.
Aber solange er nichts mit dem Verein zu tun hat.
Du weißt, wenn der Mann auf dem Platz steht, du weißt, es wird nicht langweilig. Entweder du kriegst einen übertrieben geilen Pass oder einen Highlight-Play oder halt eine Rudelbildung. Dazwischen gibt's nichts.
Ja, würde ich auch sagen. Das müsste jetzt seine dritte oder vierte Rudelbildung, die er provoziert hat, sein, oder?
Diese Saison.
In dieser Saison.
2,3 Rudelbildung pro 90.
Ja, das ist eine gute Statistik, kann man nach einkaufen. Glückwunsch an Lautern, dass man so ein absurdes Spiel sieht. Mannheim hat sich, finde ich, aber auch sehr, sehr teuer verkauft. Und dann würde ich einfach mal sagen, was ist so ein Spiel oder was waren so Spiele, die dir noch so in Erinnerung geblieben sind? Du hattest mir am Anfang der, oder du hast mir gestern, glaube ich, geschrieben, weil du gerade meintest, Marlon Ritter findest du geil, dass du mittlerweile Reichert ziemlich geil findest.
Genau.
War ja nicht das einzige Elverschießen an dem Wochenende.
Elverschießen ist ein gutes Thema, finde ich aber.
Ja.
Also ich glaube, da können wir mal reingehen. Das ist so ein Thema, wenn ich, Elfmeterschießen ist auch viel Kopfsache, ist, würde ich sagen, 99% Kopfsache.
Komplett.
Aber als Profi einen Ball drüber zu schießen, finde ich eine Frechheit. Noch schlimmer, wenn du Stürmer bist. Also es, ich muss den Ball wenigstens aufs Tor bringen. Wenn du ihn ein bisschen zu genau an Pfosten setzt, lasse ich auch noch gelten. Aber den Ball 50 Zentimeter über die Latte zu setzen, das geht gar nicht.
Was war so der schlechteste Elfmeter, den du dieses Wochenende gesehen hast?
Der schlechteste? Ah, da gab's. Welcher war anders? Der von Zivzi Warze. Das war der schlechteste.
Ich wollte sagen, ja. Ich hatte gehofft, dass du Ulrike sagst, weil der war auch respektlos. aber Sifzi Warze gegen den, Jedelo ist glaube ich Regio, ne?
Jedelo ist Regio, ja.
Gegen den Regionaltorwart so ein Ei zu schießen, dass er das Ding am Ende festhält, das ist peinlich, tut mir leid. Also der ganze Auftritt von Heinheim, da lassen Sie es einfach kurz über Heinheim reden, weil darüber muss man irgendwo reden, der war ungenügend in seiner Gänze. Also ich habe mir das Spiel angeguckt, sofern ich konnte. Und Heinheim macht früh das 1-0 und da dachte man, ich glaube, da dachte ganz Heinheim schon, ja, das geht jetzt halt so runter, weil wir haben jetzt das 1-0 gemacht,
du hast gesehen,
hier passiert nicht mehr viel.
Du hast gesehen, wie sie gejubelt haben, das war so dieses klassische,
ja, genau, wie Trainingsspiel.
Wir klatschen jetzt ein bisschen ab und weiter geht's.
Und ja, genau.
Dann ging's bergab.
Und dann ging's richtig bergab, weil Jedelo verdient nicht nur zurückkommt, sondern Heinheim passweise an die Wand gespielt hat. Also sie kommen ja vielleicht zufällig, also so Heinheim kriegt den Ball nicht geklärt, dann ist er so 4 im 16er und dann legt den Krasniqi ins lange Eck, ich glaube auch noch abgefällt, nichts zu machen für Feller. Dann spielen sie super beim 2-1, wo der tiefe Ball kommt, dann dieser Cutback, wo Schöppner das Eigentor macht und das 3-1 verficktes Traumtor.
Komplette Fackel.
Wo der Kontakt von dem Stürmer am Anfang übertrieben schlecht ist, den will er in die Mitte mitnehmen, läuft fast damit ins Aus, legt ihn zurück und der jagt den da unters Tor. Wahnsinn!
Wahnsinn! Da gab es absolut gar nichts zu halten. Dann der Dreifachwechsel hat auch schon Tradition. Letzte Woche waren es 4, diese Woche 3, die zur Pause gewechselt wurden bei Heidenheim. Hat gar nichts gebracht. Dann schon angesprochen, den schlechtesten Elfer, den ich seit langem gesehen habe. Also, dass ein Torwart einen Ball festhält bei einem Elfer, ist wirklich Höchststrafe. Und dann hast du halt noch die zwei Konter, wo du komplett reinläufst. Und ich habe irgendwann auf die App geguckt, ja, so 5-1, was ist da denn los? Und gut, das 5-2 haben sie dann auch noch gemacht. Aber Heidenheim hat ein ganz, ganz großes Defensiv- und Einstellungsproblem. Mhm. Also, die führen ja in dem Spiel keinen richtigen Zweikampf zu Ende. Und Jedelo kann immer noch mal durch Nachhaken oder so den Ball dann doch noch mal für sich behaupten. Und jetzt hast du im ersten Spiel 3 Gegentore bekommen gegen Osnabrück, 4 in Berlin und jetzt 5 in Jedelo. Ist halt nicht konkurrenzfähig.
Nee, würde ich dir zustimmen. Auch ganz bezeichnend war für mich dann irgendwann, also wenn ich mir Zweitligaspieler angucke, die sind für mich jedem normalen Regionalligaspieler in jeder einzelnen Disziplin erhaben. So wirkt es für mich einfach. Schnelligkeit, Kopfballstärke, allem eigentlich. Aber wie Jansen, ich glaube, der hieß Jansen am Ende der Innenverteidigung weggelaufen ist zum 5-2 oder 5-1, diesen Konter, wo er den dann durch die Beine legt, Alter, da kam die ganze IV nicht hinterher. Das sah wirklich aus wie an so einem Kreisligasonntag, wo die eine Mannschaft den einen schnellen Spieler hat und da wird einfach nur ein langer Ball hinter die Kette gespielt und dann läuft das schon.
Ja.
Also Heinheim sah defensiv übel aus.
Ich fand, der Tunnel war auch nochmal die Kirsche auf der Torte. Das war echt respektlos. So wie dieses Meme, Stop, he's already dead. So hat sich das angefühlt. Ist auch nicht so ein Spiel, wo man kann ja nicht mal sagen, dass das so eine Eigendynamik genommen hat. Vielleicht schon ein bisschen. Also Hüseni haut den beim dritten Tor da auch nicht jedes Mal so rein, aber 5 Dinger musst du schon ordentlich auch mithelfen, dass du dir 5 fängst gegen den Regionalligisten.
Es ist natürlich die Frage, die bleibt. Ist das eine Sache, die, also wir sind erst 2 Spieltage plus ein Pokalspiel in der Liga. Da muss man jetzt aber, finde ich, mittlerweile schon ein bisschen drauf achten. Ist das eine Sache, die Frank Schmidt vielleicht noch umgedreht kriegt? Oder merkt man ihn mittlerweile auch einfach so Schwund der Kräfte an und dass vielleicht nicht bis zum Vertragsende gewartet wird, sondern auch früher die Reißleine? Aber er hat halt nun mal unglaublich viel.
Ich glaube, wenn da wird keiner sagen, du kommst hier nicht mehr rein jetzt. Trainingsgelände ist die Tür jetzt zu, du kommst nicht mehr. Das wird nicht passieren. Ich glaube, wenn, dann wird das eher so ein Ding, so ein einvernehmliches, wir machen jetzt das Beste für den Verein und ich sehe die Situation schon sehr gefährlich, weil Heidenheim ist in meinem Kopf immer eine Mannschaft, die sehr über Disziplin und Intensität kommt.
Mhm.
Und das haben sie ja jetzt vor allem gegen Hertha und gegen Jeddelo gar nicht auf den Platz bekommen. Und viele Spieler aus dieser Mannschaft sind halt auch noch aus der ersten Liga jetzt dabei. Die haben den Abstieg mitgemacht. Und ich weiß nicht, ob da ein bisschen der Ofen aus ist bei manchen. So wirkt es zumindest.
Mhm. Ist natürlich auch eine Sache, dass die letzte Saison ziemlich viel Kraft gekostet hat. Da muss man ja auch wieder sagen, das ist ja dieses, was wäre wenn? Also Heidenheim ist ja haarscharf, vielleicht auch am möglichen Verbleib in der ersten Liga vorbeigeratscht, obwohl sie totgesagt waren, sind dann dennoch abgestiegen, haben eigentlich alle gehalten. Also die Spieler, die fast den Abstieg in der ersten Liga verhindert hätten, kriegen jetzt 5-2 gegen Jeddelo aufs Maul.
Ich glaube, das ist irgendwie gerade vielleicht auch ein psychologisches Thema ist bei Heidenheim, aber dafür bin ich nicht nah genug dran.
Mhm.
Du hast den schlechtesten Elfer schon angesprochen. Wollen wir kurz über schlechteste Elferschießen einer Mannschaft reden, was ich je gesehen habe?
Ja, ich finde, es gab ein paar. Ich finde, kein Elferschießen war besonders gut, außer das von Hertha.
Hertha können wir hier, möchte ich gleich nochmal extra besprechen, aber das schlechteste Elferschießen hatte Bielefeld. Also aus 3 Elfern keinen zu machen. Das muss man auch erstmal schaffen, wobei man sagen muss, der Groß-Asbacher Torwart hat 2-mal gut pariert, einen richtig stark, gegen Handwerker, den meine ich, und den von Ulrikes dann am Ende, das war dann auch nur Slapstick. Aber das Spiel war, in dem Spiel hat Bielefeld meiner Meinung nach, so wie ich es wahrgenommen habe, zu keinem Zeitpunkt geschafft, so eine richtige Kontrolle reinzukriegen. Es war irgendwie ein sehr offenes Spiel, wo jede Mannschaft ihre Phasen hat und das ist ja eigentlich genau das, was du nicht willst als Höherklassiger.
Ja, würde ich mitgehen. Dann kommt natürlich noch hinzu, das haben wir gerade so bei Jeddelo so ein bisschen angesprochen, das Spiel nimmt dann irgendwann so eine Eigendynamik und diese Eigendynamik kann man auch eigentlich ganz klar mit Joey Felix benennen. Also erstmal sieht er nicht gut aus bei dem Elfmeter, den Asbach kriegt, wird da in die Hand geschossen. Aus kürzester Distanz, die Hand ist aber auch, finde ich, da, wo sie zu keinem Zeitpunkt eines Spiels hingehört. Und dann geht er mit Gelb-Rot am Ende noch runter. Groß Asbach ist, finde ich, in der Verlängerung sogar noch dran, das Ding dann halt zuzumachen oder sogar nicht ins Elfmeterschießen gehen zu lassen. Weil es, wie du auch gerade schon gesagt hast, Bielefeld einfach nicht hinkriegt, so richtig Kontrolle über das Spiel zu bringen. Was Asbach aber auch einfach super gemacht hat, ist wirklich dran geblieben. Immer weiter und weiter, auch spielerisch fand ich gar nicht mal so schlecht. Natürlich haben sie am Ende ein bisschen Glück, dadurch, dass sie, oder was heißt Glück, aber sie kriegen den Elfer von den Eiselern schon gemacht zu einem guten Zeitpunkt. Die rote Karte dann natürlich auch. Aber wenn wir jetzt am Ende aus Elferschießen gucken, das sind, also, wer hat geschossen? Handwerker, Ulrikes und Bauer. Wer war der Erste?
Bauer war der Erste. Finde ich okay, wenn man als Kapitän sagt, jo, ich übernehme Verantwortung, ich nehme mir den Ersten. Ja, er kam wenigstens aufs Tor, ne? Das muss man ja mal sagen.
Also, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendwer meinte bei der WM, bei der jetzt vergangenen, dass man Innenverteidiger keine Elfmeter schießen lassen sollte. Wie ist das so, du als Innenverteidiger?
Nö, also wir haben auch genug Gegenbeispiele jetzt bei uns in Braunschweig gehabt, die das konnten. Kurucay, Behrendt, also Aydin als Verteidiger kannst du auch noch, ist kein Innenverteidiger, aber kannst du auch noch als guten Elferschützen bezeichnen. Also das würde ich nicht pauschal sagen.
Mhm.
Weil ganz ehrlich, jeder, der in zweite Liga spielt, hat die technischen Fähigkeiten, einen Ball aus 11 Metern gezielt in die Ecke zu schießen. Es ist reine Kopfsache.
Ja.
Und das kann ein Innenverteidiger sein, das kann ein Stürmer sein. Von daher würde ich Bauer und Handwerker da jetzt nicht kritisieren. Vor allem Handwerker hat einen der besten Füße der Liga.
Ja, Handwerker hätte ich da explizit jetzt auch nicht so genannt, sondern es geht mir wirklich um dieses gehen Innenverteidiger, also wenn ich jetzt zweite Liga vielleicht durchgucke, also Elas und Frenkert würde ich keinen Elfer schießen lassen, glaube ich. Die,
willst
die
jetzt geben alle
mir so ein bisschen Unruhe. Nein, aber man kann ja so ein bisschen rumspinnen. Ich finde bei
Gechters Elfer war wackelig, war aber drin.
Ja. Dann, ja, Kolbe, glaube ich. Kolbe ist jemand, der daneben schießt. Von weiß Hertha. Könnte ich mir, also ich, so Innenverteidiger geben mir nicht immer ein gutes Gefühl.
Ja, was ich zu dem Spiel aber auch sagen wollte, um Bielefeld vielleicht ein bisschen in Schutz zu nehmen.
Mhm.
Groß Asbach wirkt nicht so, aber es ist ja ein Drittligist. Das heißt, da stehen ja auch 11 Profis gegenüber, die können sich auch wehren, und ein Drittligist, dem gehen die Körner nicht so krass aus wie ein Fünftligist zum Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass die Gegenseite jetzt gar nichts auf den Platz bringen kann. Die können ja trotzdem schon was entgegenwerfen, und das ist dann natürlich auch in Unterzahl eklig. Und trotzdem kein guter Auftritt von Bielefeld. Jetzt haben wir schon angerissen öfter, Hertha wiederum, auch wenn es ins Elfmeterschießen ging, hat mich spielerisch wirklich überzeugt. Ich habe das Spiel mir angeguckt, und vor allem die erste Halbzeit fand ich sehr, sehr gut. Sie haben wirklich das Stadion komplett ruhig gehalten, sehr viel Ballbesitz gehabt, gute Ballzirkulation, Gegenpressing war gut, sich auch Chancen rausgespielt. Und das einzige Problem, was sie halt hatten, war, dass sie die Bude nicht gemacht haben. Aber sonst fand ich eigentlich einen guten Auswärtsauftritt.
Ja, würde ich mitgehen. Man hat letztendlich 3,1 zu 0,2 XG. Und man geht damit in die, nicht nur Verlängerung, sondern halt dann auch damit ins Elfmeterschießen. Ja, es ist wirklich, es ist Wahnsinn, wie dieses Spiel letztendlich irgendwie zu Ende geht, weil es waren zwei Fernschüsse, die reinflattern, die dann reichen, um die Verlängerung dann aufzumachen. Saarbrücken in der 92. Minute war es, glaube ich, halten sich da mit dem letzten Strohhalm, ich glaube mit dem vierten oder fünften Abschluss im Spiel, halten die sich damit drin. Das war der erste, der aufs Tor kam. Und dann aber die Ruhe zu bewahren, was man, finde ich, bei Hertha letzte Saison noch gar nicht so drin hatte. Aber nicht nur die Ruhe, finde ich, auch in der Verlängerung vorzuführen, sondern auch ins Elfmeterschießen zu nehmen. Die haben unglaublich abgeklärt gewirkt.
Ich hatte auch das Gefühl, dass sie das dann ziehen werden. Ist natürlich irgendwie so ein bisschen nervig, dass man sich da dieses Ding noch in der 90. fängt. Aber das Elferschießen fand ich schon recht überzeugend. Mich freut's auch für Gersbeck, dass er da ein bisschen zum Helden wird, weil er da zweimal pariert. Gegen Pick und Brünker, ne?
Ja.
Ja, weil er hat jetzt auch sich viel hinten anstellen müssen. Zu Recht auch, wenn man ihn ernst hat. Aber jetzt hat er endlich seine Momente und seine Zeit und kann jetzt zeigen, was er kann. Und es freut mich, dass er da gleich mal so einen Einstand dann hat.
Ja, würde ich auch sagen. Sonst Hertha wirkt gerade wirklich stabil. Mich jetzt auch sehr überrascht. Hatte wahrscheinlich auch einfach Gründe des Einspielens, dass man recht wenig gewechselt hat. Also man hat ich glaube, nur Thorsteinsson neu dabei gehabt in der Elf, wenn ich mich nicht irre. Und sonst hat man auf die vertraute Elf gepocht von den letzten Spielen, was, glaube ich, auch wichtig ist, um da nochmal mehr Sicherheit reinzubekommen, weil man jetzt auch wusste, dass Saarbrücken wahrscheinlich anders wird als andere Spiele in der zweiten Liga, dass man da wieder viel Ballbesitz haben wird, dass man sich auf einen anderen Gegner einstellen muss, auf ein anderes Spielsystem. Und damit dann der ersten Elf reinzugehen, war klar gar nicht mal so falsch.
Das ist absolut notwendig. Also ich finde, wenn du da, ist ja nicht mal so, dass du ein Spiel unter der Woche hast, sondern es ist ja faktisch einfach ein normales Spiel am Wochenende. Wenn du da nicht die A-Elf oder die beste Elf, die du hast, aufstellst, dann kann das auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Zeitgleich gab es noch ein anderes Elfmeterschießen. Das war auch immer so schön abwechselnd. Also Hertha hat geschossen, dann hat Nürnberg oder Köln geschossen. Das hat mir gut gefallen vom Timing. Ansonsten war das ein typischer Nürnberg-Auftritt im Pokal. Ich weiß auch nicht.
Erstmal, hat Viktoria Köln den größten Gästeblock Deutschlands? Also von der prozentualen Auslastung her?
Ach so, vom Anteil? Der ist schon groß, der geht einmal ganz die ganze Gegengrade lang.
Komplette Gegengrade.
Sind halt auch nur 3 Stufen gefühlt. Ich stand da schon mal drin, das ist irgendwie, das ist ein komischer Block, irgendwie ist er auch cool, aber Kennst du diesen Sitzplatzblock daneben noch, der so ganz isoliert da steht, diese ja, 100 Plätze? Ja,
erhöhte, ne?
Einfach nur, okay, wir haben Lizenzauflage, wir müssen hier einen Sitzplatzblock hinbauen für Gäste, den machen wir da hin. Ganz isoliert vom Rest.
Ja, aber sonst, also ich würde sagen, wie viel macht dieser Gästeblock aus? So 40%? Ich weiß ja nicht, in welchem Stadion es das noch gäbe.
Ja, stimmt, weil die andere, eine Hintertorseite gibt es gar keine Zuschauer, die andere so halb.
Ja.
Und ja, ja doch, glaube ich schon. Es waren 3500 Gäste, glaube ich.
Ich finde das echt immer geil, wenn man in das Stadion von Viktoria Köln geschaltet wurde, oder man kennt es ja mittlerweile, und du siehst jedes Mal einen kompletten Auswärts, der ist ja auch immer ausverkauft. Ich habe, glaube ich, noch nie nicht ausverkauft Viktoria Köln Auswärtsblock gesehen. Da ist immer komplett alles randvoll und ich denke mir, wo sind alle anderen? Also das ist nur ein Tollhaus für die Auswärtsfahrer.
Ja, dann hast du noch diesen komischen Block, diese Heimkurve, die aussieht wie ein Gästeblock.
Mhm.
Ja, ich finde auch immer geil, wenn du halt Kurven auf der Gegengerade hast, egal ob jetzt heim oder auswärts, es holt mich dann doch immer ab.
Ja.
Allerdings muss man sagen, Nürnberg hat so diese Liga-Form nicht so ganz in dieses Pokalspiel mit reinbekommen, weil Köln echt den besseren Start hatte. Und eigentlich hat Nürnberg auch Glück, dass man damit mit 0-0 in die Pause geht. Ja. Danach hat Skobel natürlich dann das 1-0 gemacht mit einer richtig guten Bewegung, wie er sich da rumdreht. Allgemein, Skobel scheint so ein bisschen den nächsten Schritt zu gehen langsam. Mhm. Hat ein sehr auffälliges Spiel gemacht.
Merkt man, finde ich, aber auch einfach an, dass der Vollblutstürmer ist. Also der weiß, wo er zu stehen hat, der macht wirklich, der braucht höchstens zwei Kontakte, dann legt er das Ding drauf, hat ja auch dann zwei Kopfballchancen, die recht gefährlich waren. Also er kommt immer in gefährliche Situationen. Ich weiß noch damals sein Debüt, glaube ich, wo er die meisten Schüsse aufs Tor abgegeben hat, was, glaube ich, auch Rekord war. Hat er dann ein Tor gemacht? Weiß ich gar nicht mehr.
Weiß ich auch nicht mehr.
Aber da merkt man schon, und das merkt man in dem Spiel auch, der Mann weiß einfach, wo er zu stehen hat. Köln auf anderer Seite lässt wirklich gute Chancen liegen. Also Otto hat welche liegen lassen. Dann glaube ich noch das 1-1 gegen Reichert. Ich weiß gar nicht mehr, wer Mabulu? Der ist auch ausgeliehen, ne?
Mabulu ist ausgeliehen, wollte ich auch noch drauf eingehen. Also Köln lässt gute Chancen liegen, hätte eigentlich auch das Spiel gewinnen können in 90 Minuten, kommt dann in der 90. aber auch durch einen Standard zum Ausgleich. Das meine ich mit typische Nürnberg-Aktion irgendwie. Also dieses der Club ist a Depp, diese Selbstprophezeiung, die dann auch eintrifft. Und die in der Verlängerung passiert dann eigentlich gar nichts. Und ja, letztendlich geht es ins Elfmeterschießen, was eigentlich sehr gut anfängt. Das sind 3-4 richtig gute Elfer und dann schießt Köln einmal drüber und Nürnberg zweimal. Kann man 3 Elfer von 4 in der Sequenz drüber schießen. Vor allem, ich glaube, der Kölner, das war sogar der Matchball für Köln. Wenn er reingeht, gewinnt Köln. Und dann geht es so ein bisschen ins Sudden Death und Mabudo muss ran. Und du siehst richtig, wie froh er ist, als das Ding einfach drin ist.
Der hat aber auch reingezittert.
Ja.
Also der war schon nicht sehr gut geschossen. Reichert hat den aber auch nicht parieren können. Und wirklich dieses Grinsen danach, der war einfach nur froh, dass er den irgendwie über die Linie gedrückt hat.
Er weiß, er kann jetzt auch nicht hier richtig jubeln in die Kurve gestikulieren. Er war einfach froh, dass er drin war, dass er sich von beiden Seiten nichts anhören muss.
Genau, und am Ende ist es Jan Reichert, der einen Elfer, glaube ich, gehalten hat.
Ja.
Und auch wenn natürlich der andere Elfer dann rüber geht, als Torwart ist man immer der Held, wenn man, glaube ich, gewinnt.
Rausgeguckt.
Und damit kann man, glaube ich, dann auch einfach kurz über die Personalie Jan Reichert reden, weil der Mann, also letzte Saison fand ich ihn noch nicht so in der Form, dass ich sage, okay, das ist Kapitän, das ist das Prunkstück in unserer Verteidigung, in unserer Mannschaft, der vorangeht. Mittlerweile, ich glaube, der packt nochmal 10-15% drauf, wenn er diese Kapitänsbinde am Arm hat. Also der ist durch und durch, identifiziert sich mit dem Verein, der bringt unglaublich gute Leistungen in den letzten Spielen. Und du merkst einfach, wie er voll da drinnen aufgeht gerade.
Ja, würde ich komplett mitgehen. Ich kann mich sehr für Reichert begeistern. Es gab ja auch mal Bundesliga-Gerüchte. Da zu dem Zeitpunkt, als es aufkam, habe ich es noch nicht so ganz gesehen. Mittlerweile verstehe ich es schon.
Ja.
Gefällt mir richtig gut, was er da macht. Würde ich aus Nürnberger Sicht unbedingt versuchen zu halten. Genau. Ja, jetzt haben wir noch so ein paar Spiele schon besprochen. Ein paar habe ich hier noch auf dem Zettel, über die wir reden könnten. Hast du noch eins, wo du als erstes hin willst?
Ich möchte einfach nur kurz darüber reden, weil uns wurde ja die neue Kurve von Münster wurde uns ja geraubt in diesem Podcast. Und ich möchte einfach nur kurz über das Spiel Münster KSC reden, damit wir diese Kurve huldigen können.
Ja,
weil die ist einfach top.
Sieht gut aus.
Ja.
Endlich nicht mehr dieser komische Käfig da, wo du keine Fahne über 2,50 Meter schwenken kannst, weil du sonst am Dach bist.
Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, die Gegengrade, als er in der Gegengrade stand, das hatte auch halt was, ne? Das
sah schon ganz geil aus. Wie gesagt, Gegengrade. Also Kurve als Gegengrade hat auch immer was. Aber jetzt hast du da ja Baustelle.
Das stimmt. Zum Spiel, der KSC zeigt sich weiter stabil, finde ich. Auch wenn sie erstmal mit einem Rückstand klarkommen müssen, dominieren sie weitestgehend die Partie. Also haben mehr Pässe, sie haben mehr Ballbesitz, sie haben auch mehr Torchancen natürlich. Sie kommen eigentlich auch ganz ordentlich in den 16er. Bruschinski hat am Anfang noch so ein bisschen Probleme, das Tor zu treffen. Tut es dann irgendwann. Und tut er gar nicht, stimmt.
Nee, er tut Vanicek es nicht.
Einmal mit dem Fernschuss und dann einmal Jung war das, glaube ich, ne?
Ja, das
richtig steht.
Bruschinski vor mit seinem Kopfball quer. Aber der Schuss von Vanicek aus recht großer Distanz flach hat er schon sehr gut getroffen. Du als Torwart, kann man da was machen?
Kann man machen. Problem ist, dass Morten Behrens steht im Tor. Der ist sichtlich überrascht, also stand nicht perfekt, weil man einfach auch nicht so richtig damit rechnet, dass dieser Schuss jetzt kommt. Und hat deswegen, finde ich, keinen guten Ablauf zum Ball. Normalerweise möchte man als Torwart halt den Arm an der Grasnarbe lang führen, damit du ihn nach außen weggedrückt kriegst. Und bei ihm kommt der Arm von oben, also so ein bisschen wie, also wenn man es ganz negativ ausdrücken will, sagt man Bahnschranke. Ich fand es jetzt nicht so wie in der Kreisliga eine Bahnschranke oder so, das sieht man dann schon öfter. Aber dadurch geht der Ball halt irgendwie so unter seinem Arm durch und das sieht dann halt nicht so gut aus. Also da einfach hat er den Arm falsch geführt.
Ja, letztendlich dann wahrscheinlich, auch wenn es spät passiert ist, dass der KSC das dreht, wahrscheinlich verdient. Mhm. Ich habe das Spiel jetzt nicht gucken können, deshalb habe ich nur die Highlights gesehen, aber es wirkte auf jeden Fall so, als so ein bisschen analog zur zweiten Halbzeit in Kaiserslautern, dass Karlsruhe einfach wieder sehr hohe Kontrolle reingebracht hat über dieses Spiel und dann halt hinten raus die Tore macht. Und daher Glückwunsch zum Weiterkommen, auf jeden Fall auch nach Karlsruhe. Ich habe jetzt St. Pauli müssten wir eigentlich nochmal ansprechen.
Vor allem wahrscheinlich Martin Karas, oder?
Ja. Also St. Pauli spielt gegen Rot-Weiß Essen auswärts, verliert völlig verdient mit 2-0 und sah sehr übel aus.
Ja. Gehe ich mit, obwohl man aus Paulianer Sicht eigentlich alles dafür bereitet hätte können, um das hier einen mehr oder weniger entspannten Nachmittag werden zu lassen. Man muss auch sagen, dass Martin Kass viel dafür getan hat, dass es halt nicht passiert. Also er hatte einmal diese Riesenchance, was glaube ich alleine schon 0,9 XG sind oder so, wo Pirka den Ball perfekt spielt und Martin Kass einfach...
Ganz perfekt ist er nicht. Er ist ein bisschen in den Rücken, aber trotzdem.
Oh, ich sage, Martin Kass läuft einfach zu früh los.
Ja, gut.
Also, da stütze ich mich auch wieder auf Fußballexperte Fabi Klos, der Martin Kass auch Ungeduld angedichtet hat. Und der wahrscheinlich einfach ein Stück zu früh, und du siehst es auch in der Wiederholung, er geht schon zu früh nach vorne. Vielleicht verzögert Pöker auch ein bisschen zu lange. Letztendlich sieht das einfach nicht gut aus von ihm. Also er nimmt dann in Rückenlage und legt ihn auch 2 Metern übers Tor. Was fast schwieriger ist, als das Tor zu machen, würde ich schätzen.
Mhm.
Dann hat er noch eine Chance, wo Golz eine Flanke klärt, den er auch eigentlich aufs Tor bringen muss mit dem linken Fuß. Aus 7 oder 8 Metern.
Der muss halt, dann, wie gesagt, ne, aufs Tor. Ja. Also ich bin ja nicht mal der Meinung, dass man den machen muss, aber wenigstens aufs Tor.
Ja.
Und dann erwarte ich von dem Stürmer auch einfach so diese Kaltschnäuzigkeit und diese Ruhe im Strafraum, dass man den dann halt ruhiger abschließt.
Ja. Und dann hat er, finde ich, noch eine Situation, wo er jetzt nicht so viel dafür kann, wo einfach eine Fußspitze zu kurz ist bei diesem Regota-Abschluss, der durchrutscht, wo er fast noch dran ist. Letztendlich macht sich Pauli aber auch das Leben selber so ein bisschen schwer, weil sie Essen einfach einladen.
Also beide Tore fallen nach Flanken. Du hast sogar die gleiche Seite über Oppi, wo einfach wenig Druck auf dem Flankengeber ist. Bei der einen Flanke ist es Obus, bei der zweiten habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben. Hoffmann. Das ist der erste Fehler. Und beim zweiten Tor steht Mathiesen im Zentrum. 2 gegen 1. Ist aber auch zu spät für beide. Also eigentlich war es 0 gegen 2. So kannst du halt keine Flanken verteidigen.
Ja, würde ich dir zustimmen. Ich fand das zweite Tor fand ich fast erschreckender von der Verteidigung, weil die Flanke von Yannick Hofmann ist sehr, sehr gut geschlagen hinter die Kette. Da sind dann aber auch Telalovic und Jansen halt blank.
Ja, das meine ich.
Die waren da beide, die hätten sich nur noch gegenseitig blockieren können.
Das meine ich. Also das war halt Mathiesen, der da auch in der Nähe war, aber er war auch eigentlich nicht in der Aktion drin. Und dann hat Essen halt auch die Qualität als Drittligist sowas auszunutzen.
Ja.
St. Pauli hat jetzt 13 Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen und muss ganz dringend aufpassen, dass das jetzt nicht in eine ganz schlechte Richtung geht, weil es auch mit Ball einfach nicht gut ist. Es ist klar hat man das Umschaltspiel, aber mit Ball aus Positionsspiel raus was zu kreieren, tut man sich sehr schwer.
Ja, würde ich mitgehen. Jetzt hat man als nächsten Gegner Kaiserslautern, der glaube ich schon Probleme machen kann, einfach was so dieses 1x1 des Fußballs angeht, also Zweikampfführung, dieses sehr intensive Spiel. Und Lautern kriegst du auch nicht mehr so schnell geöffnet, dass du in Umschaltsituationen kommst, finde ich. Heißt, damit kann dir, glaube ich, auch so ein Spielzug wie gegen Kiel so ein bisschen abhanden kommen. Heißt, du musst wahrscheinlich eher wieder darauf pochen, dass du mehr Ballbesitz haben wirst als Lautern. Dass du gucken musst, dass du irgendwie durch Flanken oder spielerisches Kalkül irgendwie hinter die Kette kommst oder in den Strafraum kommst. Und da sehe ich gerade noch Probleme.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Jetzt zeitlich sind wir schon ein bisschen länger drin. Wir haben noch ein, zwei Spiele, die ich kurz erwähnen kann.
Ja.
Cottbus würde ich kurz erwähnen, hat eigentlich einen sehr guten Auftritt hingelegt gegen Augsburg. Einfach wieder, wie man sie kennt im Heimspiel, sehr euphorisiert, sehr intensiv, haben gute Chancen sich auch rausgespielt. Chancen, die man dann auch irgendwann nutzen muss, das tun sie dann nicht. Und Augsburg gibt dann letztendlich die Quittung.
Ja.
Ein Spiel, was du nicht verlieren musst, aber das ist dann dieses typische Erstligist gegen Zweitligist und der Erstligist braucht halt sehr, sehr wenig.
Ja, würde ich absolut mitgehen, habe ich auch eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, außer dass es im Eintrachtstadion ähnlich war.
Ja, das ist klassische erste Runde mal, Eintracht.
Wie findest du englischsprachige Choreos?
Finde ich okay. Also ich meine, passt ja zum Motto.
Ja, also ich habe das Motto nicht ganz verstanden, weil es ist halt Bob Ross.
Ja, aber das ist ja ein Ami, oder nicht?
Ja, und ja.
Dann machst du Englisch. Ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden, ich fand es aber ganz cool. Ich fand auch die von Union ganz cool. Und ja, letztendlich ist es das typische Eintracht-Spiel in der ersten Pokalrunde, als Rekordausscheider, Vorsprung ausgebaut. Wir kriegen immer im Bundesliga-Spiel gut mit. Haben den auch immer am Rand einer Niederlage und letztendlich
fängt man sich Standards oder Konter oder entscheidet sich dann einmal falsch und das wird dann bestraft. Ja.
Ja, es ist halt sehr bitter, wie du die Spiele verlierst, weil du gehst zweimal in Front, reißt es dir dann zweimal halt ein durch zwei Eckbälle, was sehr, sehr bitter ist, wo man vielleicht aber auch noch merkt, wo man Braunschweig knacken kann oder wo vielleicht noch Verbesserungsbedarf ist. Auch da, ich habe viel Fabi Klos dieses Wochenende konsumiert und er meinte in einem anderen Spiel gerne jemanden am zweiten, also es muss eigentlich immer jemand am zweiten Pfosten abgestellt werden, weil da fällt gerne mal was runter und du siehst es bei Eckball 1 und bei Eckball 2, vor allem bei Eckball 2, dass da jemand ist am zweiten Pfosten, mit dem nicht gerechnet wurde, der dann halt einfach reinschiebt.
Du müsstest halt mit deinem Gegner mitgehen, wenn die Benedetto ja, genau. da einfach mal um seinem Gegner dranbleibt. Was natürlich einfacher gesagt ist als gemacht, aber trotzdem muss er da mitgehen. Dann fällt dieses Tor halt nicht. Beim ersten Eckball sehe ich, da verlierst du halt das Kopfballduell. Ja. Und dann kannst du natürlich überlegen, stellst du einen an den Pfosten, ist dann auch Geschmackssache vom Torwart. Bei der zweiten
Ecke. Hatten sie ja mit Aydin?
Aber nicht beim ersten.
Doch. Aber also beim ersten nicht, aber beim zweiten.
Genau. Aber ja, gut, da kann er auch nichts mehr machen. Deshalb haben sie wahrscheinlich aus dem ersten Tor gelernt, okay, wir stehen jetzt einen ran. Und ja, letztendlich geht das Ding 4-2 aus. Wir sind wieder raus. Ich will einfach mal irgendwo komisch hinfahren und langweilig 4-0 gewinnen und das war's. Und nein.
So USC Paloma oder so, ne? Wenn wir es jetzt schon vorhin hatten.
Mann, ey.
Ja, es ist letztendlich finde ich, dass dass man wieder viel Gutes gesehen hat.
Ja, ja, es war wieder ein guter Auftritt.
Also, aber kannst es war ein guter Auftritt. Ja, aber gegen den Erstligisten sage ich dir aber auch, das ist der DFB-Pokal ist für mich sehr, sehr uninteressant dieses Jahr. Ich möchte einfach eine solide Leistung in der Liga haben.
Ich will aber mal nach
irgendwie einen weiten Run. Ja, klar. Aber die Liga ist ja die Grundlage, um nach Berlin zu kommen.
Ja, wir müssten mal 14. werden. Dann könnte man vielleicht auch mal eine Runde weiterkommen und dann vielleicht ein gutes Los zu Hause gegen den Zweitligisten und dann bist du schon vielleicht in der dritten Runde.
Ja, guck mal. Da kann man sich da schön rechnen.
6 Spiele bis Europa.
Was Positives, vor allem in der Offensive, Max Entrup kann Fußball spielen, wie man gesehen hat. Also gegen Bochum wirkte er noch wie ein kranker Fremdkörper. Jetzt hat er hier 2 Vorlagen geliefert. Wirkte auch ganz gut im Spiel. Und Noah Katterbach ist, wenn fit, eine wahnsinnige Verstärkung. Vor allem, weil man jetzt mit Dimichele Sanchez gebeutelt war, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es war jetzt auch nicht das Nonplusultra auf der linken Seite, sondern es war halt ein ganz solider, in halbwegs konstanter Zweitliga-Linksverteidiger, aber mit Katterbach hast du da, wenn er fit bleibt, und das ist die große, große Prämisse, einen sehr, sehr ordentlichen Zweitliga-Linksverteidiger.
Jo, Marie könnte uns noch, also Marie muss man auf jeden Fall erwähnen. Er meint, er will bleiben, wir haben mal die Hand drauf, gibt ja eine Option.
Haben noch wir?
Ja, er hat Vertrag und er hat noch eine Option, wo nicht mehr viel fehlt bis 2028.
Also, der ist also, Kessel ist schon ein kleiner Fuchs, ne?
Ist top. Also, unter 25 Mille geht er nicht weg, sag ich.
Ja, okay, alles klar.
Nein, also ich hoffe, dass er bleibt. Ansonsten glaube ich also, zur Eintracht.
Wenn ich sehe, dass Bernhardsson für, was war das, 4 Millionen zu Wolfsburg geht, dann möchte ich für Max Marie
10 Millionen. Das ist für mich der größte Geldwäschetransfer ever gewesen.
Hast du gesehen? Jeder Mensch. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Transfer unter Marktwert gefühlt geholt wurde. Und Werder Bremen verkauft nur unter Marktwert.
Ja.
Nur. Das ist, wenn ihr einen günstigen Deal schießen wollt, guckt mal bei Werder Bremen vorbei. Ich glaube, die haben da immer gute Angebote.
Ja, aber jetzt haben wir schon ein bisschen Bochum auch angesprochen. Ich glaube, dann haben wir, wenn wir das besprochen haben, sind wir dann auch durch, glaube ich. Aber die haben Zweitliga-internes Duell gehabt gegen die Spielvereinigung Fürth.
Mhm.
Und Bochum gewinnt die Spiele immer so unfassbar clever. Es ist immer so frustrierend als Gegner, weil Fürth auch wieder etwas besser, also fand ich schon mehr Spielanteile hatte vielleicht in der ersten Halbzeit.
Also Fürth hatte übers Spielgewinn 65% Ballbesitz, 22 Schüsse, 39 Berührungen im Strafraum. Die haben Bochum eigentlich wegdominiert und Bochum braucht 3 Torschüsse, um 2 Tore zu machen.
Ich habe mir Statistik nicht angeguckt, ich habe mir nur Highlights angeguckt.
Die sind wahnsinnig kalt einfach.
Also das 1-0 Fehler im Aufbau und
aber du kannst, den nicht kannst du nicht spielen.
Nee, den kannst du auf keinen Fall so spielen.
Ein völlig blinder Pass ins Zentrum, der bei Wittek landet. Dann der Ball von Wittek soll ja eigentlich gar nicht Rasmussen erreichen, sondern kommt dann auf Umwege dahin. Und er macht eine kleine Bewegung, öffnet sich damit das Fenster und schließt ihn unglaublich kalt ab. Und dann kommt Philipp Hofmann, der, ich sag dir, den wollte er so.
Ja, auf jeden Fall wollte er den so.
Den drückt er in den Boden rein, dadurch kriegt er eine Flugkurve, der für Hellstern nicht haltbar ist.
War aber unfassbar anspruchsvoll, den da so reinzusetzen, weil der Ball auch irgendwie auf Hüfthöhe kommt. Den musst du wirklich erstmal so setzen. Und ja, Fürth rennt halt einfach an, kann dann aber auch nicht verkürzen, bis dann erst in der Nachspielzeit, oder kurz vorhin, war spät, ne?
Nee.
Ich glaube, 80. Ja, ich habe mir in Minuten nicht aufgeschrieben. War eine Ecke. Hm. Und das ist vielleicht das einzige Positive.
Ich wollte es auch gerade sagen, ja.
Dass es nicht Felix Klaus ist, der trifft, sondern mal wer anders. Und zwar Maxim Dahl im Debüt. Und letztendlich hat man noch die Chance aufs 2-2, weil Bochum in Unterzahl spielen muss, wenn man schon gewechselt hat und sich ein Spieler verletzt. Und Srebeni dann ganz knapp am langen Pfosten vorbei.
Ja. Was so ein bisschen Hoffnung machen kann aus Fürther Sicht. Ich hatte ja, glaube ich, letzte Woche noch so ein bisschen bemängelt, dass es schwer wird, gegen Bochum, eine sehr physisch starke Mannschaft, vor allem bei Standards oder so, einerseits gefährlich zu werden, andererseits auch zu verteidigen, weil man die Fürther Eckballverteidigung mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen kennt. Und du sagst, es ist gut, dass wer anders trifft. Ich finde, es ist auch ein gutes Zeichen, dass man gegen Bochum ein Kopfballtor macht. Weil das dann auch irgendwo zeigt, dass man dann auch eine gewisse Standardgefahr auswirken kann.
Ja. So. Offensiv. Und defensiv ist dann nochmal was anderes.
Genau, defensiv ist noch was anderes. Letztendlich, also statistik-wise, muss Fürth hier eigentlich klar gewinnen.
Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass diese vierte Saison, die letztes Jahr auch echt beschissen war, dass es genauso weitergeht. Also wir haben jetzt gegen Pauli einen Punkt geholt, wo alle gesagt haben, okay, das ist in Ordnung. Jetzt guckst du dir Pauli aber im Nachhinein auch an und denkst dir, ja, vielleicht hätte man da auch gewinnen können. Mhm. Dann hast du in der Liga das Derby verloren. Jetzt bist du im Pokal raus. Es geht sehr negativ los.
Ja, da muss man sich auch erstmal wieder von erholen. Jetzt gucke ich gerade, wer der nächste Gegner ist. Das ist Cottbus.
Auswärts Cottbus. Das wird ein sehr, sehr ekliges Spiel.
Das ist nicht zum Erholen, glaube ich. Um jetzt aber auch zu sagen, ich wollte dich gerade fragen, was denkst du, wie es ausgeht? Wir können es aber auch einfach offiziell machen und sagen.
Ich möchte noch zu Bochum.
Ja?
Das Weiterkommen war nämlich sehr wichtig, finanzmäßig.
Mhm.
Weil schon was weggebrochen ist. Also Vonovia-Vertrag ist ausgelaufen. Da ist es eine 6-stellige Summe. Stadionumbau hat man teilweise Kapazitätseinbußen von 8.000 Leuten. Also Mindereinnahmen von 2-3 Millionen, hat der Kicker geschrieben. Mhm. TV-Geld 6 Millionen weniger, plus von dieser Local Player oder Eingewächse-Tabelle wird man auch nicht viel bekommen, weil man einfach einen recht alten Kader hat. Und da tut so eine zweite DFB-Pokalrunde doch ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, also letzte Saison haben wir, finde ich, noch so ein paar Spieler drin gehabt von der eigenen Jugend. Also Koscherczki hat, glaube ich, ein paar Mal gespielt, Pannewich und Lenz müssten ja eigene Jugend gewesen sein. Und jetzt, im jetzigen Kader wahrscheinlich nur Grimaldi, ne?
Es gibt noch ein, zwei andere, aber ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass die bedeutenden Anteil an Spielzeit bekommen. Ja, genau. Mehr wollte ich aber zum VfL auch gar nicht sagen. Wenn wir wollen, können wir dann auch ins Tippen übergehen.
Ja, dann hast du schon offen.
Ja.
Dann schieß mal los, was so am Freitag
abgeht. Ja, aber wieder, wieder ganz untippbar auf jeden Fall. Bochum schlägt Osnabrück 2-0.
Sticht.
Ja. Dann Eintracht gegen Hertha.
Es ist ein 1-2.
Ja, habe ich auch.
Aus Braunschweiger Sicht.
Habe ich auch. Ich wollte nicht das dritte Mal in Folge 1-1 tippen, deshalb habe ich das gemacht.
Ja, verstehe ich. Dann Samstagmittag haben wir Heidenheim gegen Dresden.
0-2.
Ich sage 1-2. Ich glaube, 0-2 ist besser sogar. Dann der KSC gegen Wolfsburg.
1-2.
Ich sage 1-1. Der KSC bleibt weiter stabil. Dann Cottbus gegen Fürth. Ich hasse meinen Tipp jetzt schon, Alter.
Sag mal, was hast du?
Ich habe 2-2. Das ist ein Scheiß-Tipp.
Ja, finde ich gar nicht. Also ich habe erst 1-0 stehen gehabt und dann dachte ich mir, also nee, das sind beide Mannschaften, die können beide so semi-verteidigen. Das wird 3-2.
Ja, stimmt auch. Ist wahrscheinlich besser. Dann Samstagabend haben wir Nürnberg gegen Bielefeld. Schönes Spiel. Nürnberg gegen Bielefeld.
Finde ich auch. 2-0.
3-1. Und dann den Sonntag haben wir 98 gegen 96. Darmstadt gegen Hannover.
1-1.
0-2. Vielleicht mit Davy Selke schon.
Mal gucken.
Mal schauen. Dann Magdeburg gegen Kiel.
2-1.
3-2. Ähnliche Rechnung wie bei Cottbus. Fürth, dachte ich mir, können beide so halbwegs verteidigen, aber recht viele Tore schießen, glaube ich.
Ist halt ein Problem, dass Magdeburg halt zu Hause spielt. Das ist ein bisschen das Fragezeichen an meinem Tipp.
Das stimmt. Dann Pauli Lautern als letztes Spiel am Sonntag.
1-2.
0-0.
Oh, 0-0 ist auch mal ein geiler Tipp.
Dachte ich mir, irgendwie hat es sich danach angefühlt, weil ich finde, beide haben bis jetzt
nicht so die... Lautern kann doch nicht schon wieder 0-0 spielen.
Ja, doch irgendwie.
Lautern die haben jetzt hat drei theoretisch Spiele in Folge nach 90 0-0 gespielt. Die können nicht schon wieder 0-0.
Die brauchen 120 Minuten, um ein Tor zu schießen. Aber ich glaube jetzt mit Kanate, ich glaube, der kann der Paulianer Defensive schon zusetzen. Aber sowas wie Adimci trifft er wahrscheinlich, aber so die, ich finde, die wirken einfach nicht gefährlich.
Na gut. Belassen wir das dabei.
Gut. Dann kürzere Folge, DFB-Pokal-Folge. Nächste Woche natürlich wieder geht's gewohnt weiter mit wunderschönen Zweitliga-Fußball, mit qualitativ hochwertigem Zweitliga-Fußball. Und Darmstadt ist wahrscheinlich auch mit dabei. Nein.
Das war ein Desert, hä? Warum das denn jetzt? Warum wird jetzt gegen Darmstadt ausgeteilt?
Nein, liebe Darmstädter, ich liebe euch. Ich liebe alles an euch. Und ja, keine Ahnung, damit gebe ich dir das letzte Wort, weil bei mir kommt gerade nur noch
Quatsch im Kopf. Ist auch gut, dass du es jetzt abgibst. Die Folge war gar nicht so kurz, wir sind bei einer Stunde 7. Ja. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ein bisschen lockerer, nicht so in-depth heute alles durchgegangen. Ja.
Mike hat sogar seinen Kragen mal geöffnet.
Mal was?
Du hast deinen Kragen geöffnet. Du sitzt hier ein bisschen lockerer, leger. Wie ist das? Ja. Casual fit. Casual.
Hemd bis unten aufgeknüpft. Nee. Ja, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.